Von mir auch nochmal guten Morgen. Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar, wir sind ein bisschen gepolt jetzt durch die Schriftlesung, falls Sie noch wissen, was da drin vorkam. Meine Frage an Sie, welche drei Dinge kommen Ihnen normalerweise als erstes in den Sinn, wenn Sie den Namen Paulus hören? Also nicht laut jetzt sammeln, falls Sie nicht öfter hier sind, wissen Sie das vielleicht nicht. Was kommt Ihnen so als erstes in den Sinn, wenn Sie an Paulus denken? Damaskus? Christenverfolgung? Anti-Frauentyp? Oh, da waren ein paar. Also, Sie kennen den noch nicht richtig. Sie können mal weiterdenken zu Hause. Gestern Abend ging ich noch so ins Büro, irgendwann Thomas Karl war noch da und ich sagte zu ihm, unter anderem, ich bin mal gespannt, wie das ist heute Morgen, wenn wir über Paulus nachdenken und die Geschichte seiner Bekehrung und wie das alles war, da hoffe ich, dass ich nicht sozusagen mit den ersten Worten den Leuten schon gleich die Bettdecke über den Kopf ziehe. Kennen wir. Alte Kamellen. Da was Neues kommt. Und dann haben wir es auch noch im Hauskreis gehabt. Und so. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Morgen damit geht, aber ich möchte Sie einladen, mitzudenken. Vielleicht stellen Sie sich vor, Sie kennen den noch gar nicht richtig. Oder sagen zumindest, ich will mal richtig hören und gucken, auch in den Text, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben und sie gleich aufschlagen. Für die anderen haben wir den Text auch noch vorne hier stehen und zum Mitlesen. Aber wenn Sie so in die Bibel schauen, zu gucken, was steht da eigentlich wirklich? Sie kennen das doch auch sicher, dass man Sachen so gut kennt, dass einem schon gar nichts mehr auffällt, weil man schon drüber liest. Das ist das eine. Also ich lade Sie ein, nicht gleich abzuschalten, sondern durchzuziehen. Und das Zweite, ich möchte Sie bitten, auch wenn ich das nicht zwischendrin immer mal wieder sage, ab und zu tue ich das wahrscheinlich, aber ich möchte Sie bitten, zu überlegen, was in Ihrem Leben an Parallelen, also nicht was ähnlich ist, aber welche Abschnitte in Ihrem Leben wie aussehen. Wir gucken uns Abschnitte in Paulus' Leben an und ich möchte Sie bitten, dass Sie überlegen, wie war das bei mir? Gab es das schon mal nie? Und wenn ja, wie sah das aus? Meistens ist das nicht ganz so aufregend wie bei Paulus. Aber trotzdem. Das Thema für heute Morgen ist, wie Gott Leben umkrempelt. Vielleicht ist das bei Ihnen schon passiert, vielleicht wünschen Sie sich das erstmalig, vielleicht wünschen Sie sich noch mehr davon, vielleicht haben Sie Angst davor, ich weiß nicht. Aber das Thema, wenn wir Paulus' Leben angucken und gerade diesen Abschnitt in Apostelgeschichte 9, um den geht es nämlich hauptsächlich, dann sehen wir, wie Gott ein Leben total umkrempelt. Und wenn man guckt, wo es gekrempelt wird und wie es gekrempelt wird, guckt man, woher es gekrempelt wird und wohin und wie. Das sind unsere drei Punkte. Woher krempelt er? So habe ich die Überschrift nicht genannt, das war jetzt nur so leger dahergesagt. Das alte Leben ist Paulus. Und? Von ihm? Fragezeichen. Was fällt uns so ein, wenn wir an Paulus denken? Dann machen wir eine Folie hier auf. Das ist eine Karte rechts. Die Striche sollen so den rechten Mittelmeerraum darstellen. Sie sehen da die Küste. Die schwarzen Linien zeigen so ein paar Dinge von dem, wo Paulus war. Ich habe das mit reingeblendet, damit Sie ungefähr einen Überblick haben, wo Jerusalem und so andere Städte liegen. Gleich erwähne ich Tarsus. Jerusalem kennen Sie unten. Caesarea kommt am Schluss unseres Textes vor. Und Damaskus sieht man auch, das spielt eine große Rolle. Nur mal so für Ihren Überblick. Paulus wurde wo geboren? Tarsus. Wo wurde er aufgezogen? Steht auch in der Bibel. In Tarsus. Dann wurde er unterwiesen bei einem berühmten Prof. So ein Top-Lehrer im Judentum damals zu der Zeit. Eine einflussreiche Persönlichkeit. Gamaliel hieß der. Kommt auch in der Apostelgeschichte. Kam schon vor, früher in den Kapiteln. Und ist damals so eine bekannte, angesehene Person gewesen. Und er sagt, dass er von diesem Gamaliel unterrichtet worden ist. Und zwar, so heißt es, nach der Strenge des jüdischen Gesetzes. Ich will jetzt nicht abfragen, wo Sie geboren sind und wo Sie aufgewachsen sind. Aber ich hätte mal eine Frage, wie sie ihre Geschichte einschätzen, wie sie unterwiesen worden sind. Welches Bild ist bei ihnen entstanden, als sie Kind waren und älter wurden? Mit welchem Einfluss oder mit welcher Prägung in Bezug auf Gott sind sie aufgewachsen? Paulus schreibt das hier, als er von sich berichtet. Wenn wir hier so reden, reden wir oft so, als wären wir alle Christen. Sind wir ja aber wahrscheinlich nicht. Der eine oder andere guckt mal rein und sagt, ich gucke mir den Laden mal an, mal gucken, was die so erzählen. Ich bin so ein bisschen interessiert an Jesus. Also wir wollen nicht so tun, als wäre jeder Christ heute Morgen. Die meisten von uns sind das. Aber denken Sie ruhig nach, sind Sie ehrlich mit sich selbst und mit Gott und überlegen Sie, wo stehen Sie? Welche Prägung haben Sie mitbekommen? Haben Sie sie noch? Sind Sie sicher, dass es der Wahrheit entspricht, was Sie mitbekommen haben? Paulus war absolut sicher, dass die Prägung, die er hatte, das Richtige war für ihn. Religiös, fromm, nach der strengsten Sekte der Juden. Also das heißt, im Judentum gab es ein paar Richtungen und er war als Pharisäer aufgewachsen. Er sagt selbst nach der strengsten Version. Wenn Sie sagen, dass Ihr Aufwachsen eher christlich gesinnt, konservativ und strikt, vielleicht nicht nur strikt, sondern auch stressig, mit bestimmten Gesetzen von zu Hause beladen oder sehr freizügig war, oder wie war Ihre Prägung? Wir kommen ja irgendwo her und wenn wir was hören, dann hören wir das meistens mit so einem bestimmten, mit so einer Ohrmuschel, die geprägt ist durch unsere Geschichte. Wir lassen nicht gleich immer alles zu, was war es. Von Paulus wird noch berichtet, dass er, und er berichtet von sich selbst, ein Eiferer war. Sind Sie so ein richtig Eifriger in Bezug auf Ihre Überzeugung oder sind Sie mehr so ein Laschi? Ich glaube das zwar, aber man muss das ja nicht so pushen. Ich meine, jedem das Seine. Paulus dachte nicht jedem das Seine. Paulus dachte, das ist es, Leute. Das müsst ihr kapieren. Sind Sie ein konsequenter Typ? Verkrampft? Oder eben so ein Eifriger? Das war so der Hintergrund. Als wir Paulus das erste Mal in der Geschichte, in der Apostelgeschichte erleben, in dem Buch im Neuen Testament, können Sie sich noch erinnern, wo das war? Da war gerade so eine Büncherei am Gang wahrscheinlich. Stephanus war vor den Hohen Rat gekommen, war angeklagt worden, dass er Negatives über den Tempel berichtet, also gegen das Judentum redet, gegen das Gesetz des Mose redet und so weiter, weil er von Jesus Christus erzählt hatte. Und dann lesen wir, und da kommen wir jetzt zu unseren Texten, wir können die nächste Folie zeigen, einige Verse, die da gesammelt sind, zuerst Apostelgeschichte 7, das ist das Kapitel über Stephanus. Da heißt es, und als sie ihn, den Stephanus, aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihm Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Saulus, Paulus, sogar ein Namenwechsel, ist die gleiche Person. Da tritt er auf. Können Sie sich vorstellen? Haufen Kleider, die Jungs sind am Arbeiten, werfen Steine und er guckt zu. Das ist doch ein Bild von einem Mann, oder? Passt das zu dem, was er gelernt hat? Passt das zu seiner Prägung? Das ist ja nicht alles, was gesagt wird. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Nach Kapitel 7, nach der Steinigung von Stephanus, da kennen wir, dass die Verfolgung richtig losging. Vorher war sie noch einigermaßen im Rahmen. Die Apostel hatten Druck gekriegt und jetzt geht es richtig in die Gemeinde. Saulus willigt er in seine Tötung ein, also er hat dem Ganzen zugestimmt. Und dann heißt es weiter, an jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria, die Gebiete rundum, zerstreut, ausgenommen die Apostel, die blieben da. Wir lesen also von der Vertreibung. Und jetzt kommt Saulus wieder ins Spiel. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Passt das zu seiner Geschichte? Der fromme Jude? Oder ist er ausgerastet? Dann kommt nach diesen Versen die Geschichte in Samaria. Wir haben das letzten Sonntag durchgenommen und das war ein bisschen intensiv und heftig, vielleicht nicht ganz so einfach. Das war letzten Sonntag. Wir kommen dann, nachdem diese Geschichte in Samaria berichtet wird, zu Kapitel 9. Da kommt ein interessanter Satz. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe schon ab und zu einen Bibelkommentar erwähnt von John Stott, den ich für sehr, sehr gut halte. Und der sagt, das ist wie so ein wildes Tier, was da beschrieben wird. Können Sie sich vorstellen, so ein Stier, der scharrt und schnaubt, das will ich jetzt nicht nachmachen. Nicht, dass Sie sagen, das sieht schon so aus, braucht nichts mehr dazu. Ich möchte nicht in so einer Situation sein, so ein Ding in die Augen zu gucken. Aber so haben sich die Christen gefühlt. Da kommt mir was in den Sinn, da gibt es einen interessanten Film. Der heißt Quo Vadis? Nicht mehr doof. Da wird sowas berichtet oder da zeigt man sowas. Nun, der Typ war noch kräftiger als ich, der da gekämpft hat und hat den Kerl sogar besiegt, den jungen Stier. Aber was die Christen hier erlebt haben, war wie so ein wilder Stier, von dem man weiß, der macht mich fertig, der trampelt mich nieder. Und wir haben gelesen, er verwüstete die Gemeinde. Der Paulus war so richtig im Gang mit Drohung und Mord. Und es reichte ihm nicht, die Gebiete drumherum um Jerusalem abgegrast zu sehen und die Gemeinde in Jerusalem zu verwüsten. Nein, er ließ sich noch Briefe geben vom hohen Priester in Jerusalem für Damaskus, wo es auch Synagogen gab. Sie haben eben gesehen, das ist so, habe ich gelesen, ungefähr 250 Kilometer weg von Jerusalem. Und er macht sich auf den Weg, vielleicht eine Woche, zieht nach Damaskus, eigentlich schon ein anderer Regierungsbezirk, aber von den Juden in den Synagogen will er Leute abschleppen. Er ging zu dem hohen Priester und er bat sich von den Briefen nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, also Jesus nachfolgten, wenn er die fände, Männer wie auch Frauen, dass er sie gebunden nach Jerusalem führe. Das ist eine handfeste Verfolgung. Das ist Paulus. Einer, der Menschen fesselt, Männer und Frauen, weil sie Christen sind, der sie abführt und so wie es heißt, er schnaubte, Entschuldigung, Drohung und Mord. Da sind wohl einige zu Tode gekommen und Paulus war verantwortlich. Wie hat er sich selbst gesehen? Was denken Sie? Wie hat Paulus sich selbst gesehen? In der stillen Stunde? Vielleicht hat er beim Vorbeilaufen gesehen, wie Menschen umgebracht wurden, Frauen. Vielleicht ging er aus manchen Häusern raus und ließ die heulenden Kinder zurück. Die sahen, wie ihre Eltern weggeführt werden und die von den Nachbarn wussten, dass sie nicht wiederkommen. Und er geht mit solchen Gedanken ins Bett. Das male ich jetzt aus. Steht nicht in der Bibel. Aber es passt zu dem, was da steht. Wie geht so einer ins Bett? Wie denkt so einer über das, was er tut? So ein frommer Religiöser. Passt das in das Bild? Paulus sah sich als jemand, der Gotteslästerer verfolgt. Der Menschen verfolgt, die einen anbeten, der nicht das Recht hatte, sich als Gott auszugeben. Und wenn wir in das Alte Testament zurückgehen, dann wissen wir, dass Gott diese Menschen aus seinem Volk weghaben wollte, sage ich mal vorsichtig. Im Grunde genommen, das ist jetzt ein knackiger Satz, aber im Grunde genommen war Paulus gar nicht weit weg von dem, was Gott selbst gesagt hatte. Er hatte nur einen Fehler gemacht in der Auslegung der Bibel damals, des Alten Testaments. Wissen Sie, welcher das war? Er hatte nicht kapiert, dass dieser Jesus, um den es ging, tatsächlich der verheißene Messias war. Wenn Jesus ein Hochstapler gewesen wäre, wenn Jesus tatsächlich nicht auferstanden wäre, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes wäre, dann war das gar nicht so abwegig, was er da gemacht hat. Es geht jetzt nicht um das Maß und wie man mit den Menschen umgeht. Und dass Gott gesagt hat, so will er das nicht. Aber vom Prinzip her, dass Gott das nicht haben kann, wenn Leute aus seinem Volk andere Götter anbeten. Da wollte Gott, dass durchgegriffen wird. Ich weiß, das sind jetzt vielleicht erstmal ein bisschen wirre Gedanken. Aber es war wirklich so, dass Gott ziemlich hart durchgreifen wollte, wo Menschen nicht ihn, sondern andere Götter anbeteten. Und genau das dachte Paulus. Da wird jemand zu Gottes Sohn gemacht. Bist du der Sohn Gottes? Du sagst es, hieß es da. Was brauchen wir noch mehr Zeugen, hieß es damals. Er hat sich selbst das Urteil gesprochen über Jesus. Und in dieser Linie geht Paulus los. Aus Galater 1, Vers 13 lese ich Ihnen einen Vers, wo er sein Verhalten beschreibt, im Rückblick als Christ dann, aber das Verhalten vor seinem Christwerden. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Sehen Sie, wie das in einem Satz ist? Ich bin vorneweg. Ich war vorbildlich für die anderen. Ich war mittendrin. Ich habe das getan, von dem ich dachte, dass Gottes will. Und da gehörte das dazu. Er war immer vorneweg. Ich meine, das war er später auch. Konsequent und durchgezogen. Ein Stück weit. Wesenszug. Persönlichkeit, Charakter. Nur für die falsche Seite. Wir kommen gleich auf die Begegnung mit Jesus. Aber zunächst habe ich noch eine Frage. Wie haben Sie sich selbst gesehen, bevor Sie Christus kennenlernten? Oder, wenn Sie Christus noch nicht kennen, wie sehen Sie sich selbst jetzt? Paulus sah sich als einen frommen, religiösen Menschen, der das tun wollte, was Gott wollte. So dachte er. Der sich strikt und das hielt, so dachte er, was Gott gesagt hat. Er hätte es nur missverstanden. Wie sehen Sie sich? Wie haben Sie sich gesehen? Die Begegnung mit Jesus Christus. Wie hat Jesus diesen Menschen mit diesem Gedanken, mit dieser Vergangenheit umgekrempelt? Ist doch schon fast irre, wenn man nachdenkt, dass Gott den umkrempelt, oder? Sowas Verbohrtes? Sowas fast Fanatisches? Wie lief die Bekehrung bei Paulus ab? Als er aber hinzog, Paulus mit den Briefen in der Tasche, auf dem Weg nach Damaskus, um die Leute dann nach Jerusalem abzuschleppen. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, nah dran. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme. Pause. Wir machen hier eine kleine Pause, weil ja was Interessantes ist. Das ist so eine Klammer, die möchte ich einfügen. Wenn Sie Vers 7 anschauen. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Haben Sie ein Bild dafür, was jetzt da genau war? Der Bericht von Paulus' Bekehrung wird im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, meine ich, an drei Stellen berichtet. In Kapitel 9. Und dann berichtet Paulus zweimal von seiner Bekehrung. Einmal in Kapitel 22 und dann in Kapitel 26 in der Apostelgeschichte. Galaterbrief redet er noch mehr über sein Leben. Auch an anderen Stellen. Aber diese dreimal wird sozusagen die Bekehrungsgeschichte von Paulus erzählt. Lukas berichtet sie hier und lässt sie Paulus noch zweimal berichten. Oder berichtet, wie Paulus davon geredet hat. Und wenn Sie das alles zusammenpacken, bekommen Sie ein Gesamtbild. Es ist hier nicht so, dass man sagt, das war ein Protokoll für den Richter, dass man genau weiß, das und das und das, die ganze Wahrheit. Das ist die Wahrheit, aber es ist nicht die ganze. Da fehlt einiges, was jetzt nicht berichtet wird. Und das sehen wir woanders. Und jetzt kommt es aufs Gesamtbild an. Wie war das? Wenn wir die anderen Stellen dazu nehmen, dann sehen wir, dass es so war. Ich habe nämlich gefunden, dass er geritten ist übrigens. Ich weiß nicht, ob Sie das mal. Ich denke mal, der ist vom Pferd gefallen. Ich weiß nicht, ob der Spruch daher kommt, aber habe ich nicht gelesen. Nicht mal ein Esel. Jedenfalls war Paulus mit seinen Leuten auf dem Weg. Dann erscheint ein Licht und es haut ihn nieder. Von anderer Stelle wissen wir, dass auch die anderen umgefallen sind. Er, sehen wir dann, erblindet davon sogar. Die anderen nicht, die können ihn noch führen. Und jetzt heißt es hier in Vers 7, die Männer, die mit ihm zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Also sie haben nichts gesehen, aber sie haben was gehört. Und jetzt kommt das Interessante, warum ich die Klammer mache. Es gibt Leute, die sagen, wenn du jetzt guckst, weiter in der Apostelgeschichte, da siehst du, wie die Bibel sich widerspricht. Denn da steht woanders, dass sie die Stimme nicht hörten. Ups. Hat Lukas so locker geschrieben? Hat Paulus mal so geredet? Das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wo liebe Leute, Pastoren, Leute, die die Bibel sonst ganz ernst nehmen, sagen, siehste, hat mir selbst mal eigentlich ein Kollege am Telefon gesagt. Da siehst du doch. An dieser Stelle kann man lernen, ganz, ganz vorsichtig zu sein, solche Behauptungen aufzustellen. Denn wenn man näher in den Text hineinschaut, dann sieht man, wie in der Grundsprache des Neuen Testaments, das hier auf eine Weise formuliert ist, und auf der, ich will das nicht erklären, wie, aber in dem anderen Beispiel, in dem anderen Bericht, mit grammatisch anders ausgedrückt ist. Und das eine Mal heißt es hier, da sie wohl die Stimme hörten, sie hörten das, was war, aber beim anderen Mal ist das grammatisch so ausgedrückt, als würden sie die Stimme verstehen, was sie sagt, und das haben sie nicht. Also die Leute haben wohl ein Licht gesehen, aber nicht so voll im Spot wie Paulus scheinbar, dass sie erblindet. Sie konnten sehen. Sie haben zwar eine Stimme gehört, aber sie konnten sie nicht verstehen. Das ist das Gesamtbild, was das Neue Testament gibt. Und das ist, darum habe ich die Klammer gemacht und wir kommen jetzt zurück zu Paulus. Ein Beispiel dafür, dass man bitte ganz, ganz vorsichtig ist, wenn man meint, ich habe da einen Widerspruch gefunden. Meistens ist man jetzt schon der Dumme, spätestens im Himmel sind wir dann die Dummen, wenn wir sowas behaupten, wage ich zu behaupten. Nehmt es mir nicht als überheblich, sondern als überzeugt. Weiter im Text. Was sagt er denn? Und er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? War das ein gestorbener Vater, den er umgebracht hat? Nein, das wissen wir. Es war Jesus, der das sagte. Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jetzt versuchen Sie sich reinzudenken in Paulus. Machen Sie mit? Dieser Mensch mit diesem Blick, der vermutlich Jesus begegnet war vorher, war ja in Jerusalem gewesen. Jesus hatte gepredigt im Tempel. Ich an Paulus Stelle hätte mir mit Sicherheit angehört und geguckt, was er aber so erzählt. Er hat sicherlich die Geschichte mitbekommen, als jemand, der interessiert an religiösen Dingen war in Jerusalem. Die Kreuzigung Jesu. War ja alles nur ein paar Wochen vorher gewesen. Ein paar Monate vielleicht. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Da denkt dieser Paulus, er tut das, was Gott will und geht gegen diese Gotteslästerer vor und auf einmal kriegt er frontal ein, vors Gesicht, ins Gesicht im Grunde genommen, gedanklich, und ist konfrontiert damit, dass dieser Jesus, von dem er dachte, der wäre als Gotteslästerer gestorben, tatsächlich lebt und folglich tatsächlich Gottes Sohn ist. Der ist tatsächlich auferstanden. Können Sie sich vorstellen, was in dem vorgeht? Der denkt, er bringt im Gottes Namen Leute um, was sowieso eine schwierige Geschichte ist. Und dann merkt er, der bringt Leute um, die eigentlich Recht haben über Jesus. Er kämpft gegen Gott und nicht für Gott. Das muss einen erschüttern. Ich meine, wir kennen das, darum habe ich gesagt, zu Anfang, hoffentlich schlafen wir uns nicht ein. Wir kennen diese Geschichte doch in- und auswendig, oder? Können Sie sich das vorstellen, was in dem vorgeht? Wie er da am Boden liegt, nichts mehr sieht und dieser Lebensinhalt, wo er sich voll verschrieben hat, auf einmal völlig in Frage gestellt ist? Doch steh auf und geh in die Stadt, sagt Jesus unter anderem weiter. Er sagt noch mehr, wie wir von anderen Stellen wissen. Aber steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Dann die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Wir wissen aus den nächsten Versen, dass er auch noch gebetet hat in der Zeit. Eine Frage. War das die Bekehrung von Paulus? Ist er jetzt Christ? Haben wir doch im Hauskreis durchgeguckt. Ist er jetzt Christ? Mal gucken, komm gleich weiter. Aber das Erste, was wir hier sehen, beim Umkrempeln von diesem Typen, der dachte, er wäre so richtig auf der Linie Gottes, ist, dass Jesus Christus sich zu erkennen gibt und deutlich macht, in welchem tatsächlichen Verhältnis dieser Mensch zu Gott steht. Merken Sie, was da passiert? Paulus hat seine Idee, wie er zu Gott steht, und er denkt, alles ist okay. Und dann kommt Jesus ins Spiel und zeigt ihm, dass das Verhältnis zu Gott direkt abhängig ist von dem Verhältnis zu Jesus Christus. Ohne Jesus Christus gedacht, scheint alles in Ordnung. Aber mit dem Auferstandenen gedacht, ist es auf einmal grauenhaft, was sich da abspielt. Und ich denke, das ist was, was wir prinzipiell lernen können aus diesem Bericht von Paulus' Bekehrung. Dass wir darauf achten, bei uns selbst, und wenn wir davon reden, von Jesus und vom Glauben, dass Glaube sich schlussendlich entscheidet, mein Verhältnis zu Gott sich entscheidet an meinem Verhältnis zu Jesus Christus. Und ich habe schon mal ein dickes Problem, wenn ich den gleichen Fehler mache wie Paulus und sage, Jesus ist nicht auferstanden. Das hat er nämlich vorher gesagt, das hat er nachher nicht mehr gesagt. Da hat sich sein Leben geändert, als er merkte, der lebt wirklich, dieser Jesus Christus. Zu einer Bekehrung, zum Christwerden gehört, dass ich Jesus begegne, nicht auf so eine dramatische Weise, aber dass ich entdecke, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass ich die innere Überzeugung gewinne, dass er lebt. Und dass ich mich neu in seinem Licht sehe und mich von Gott beurteilen lasse. Das ist was Neues. Und wenn man vorher noch so fromm und religiös war, das kann wie ein Kartenhaus oder wird wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Wir machen weiter mit Vers 17. Hananias, da muss ich kurz einen Satz zu sagen, wir haben Verse ausgelassen, Hananias wird von Gott angesprochen und ihm wird gesagt, hör mal zu, da sitzt einer in der Straße sowieso, geh da hin und mach was mit dem. Und er kriegt erstmal einen Schrecken, oh Mensch, das ist doch der, der alle umbringt und alle verfolgt. Jesus sagt, geh trotzdem hin, ich habe was mit ihm vor. Und jetzt kommt das Zusammenkommen von Hananias und Paulus. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm, Paulus, die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wiedersehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Es sind so ein paar Sachen angesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich an das, was Petrus in der Pfingstpredigt gesagt hatte. Da hieß es, als die Leute merken, sie haben diesen Jesus gekreuzigt, der Sohn Gottes war, oder als sie merken, dass dieser Jesus, den sie gekreuzigt hatten, der Sohn Gottes war, das Heil für sie, dass sie den umgebracht hatten. Da haben die gesagt, was sollen wir denn jetzt machen? Und da hat Petrus geantwortet, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Deutlich im Neuen Testament wird, dass es missverstanden wäre zu sagen, die Taufe schafft die Vergebung. Aber damals war die Taufe einfach nur direkt im Zusammenhang mit der inneren Überzeugung. Ich glaube das und das bringe ich zum Ausdruck und darum lasse ich mich taufen. Wir haben schon oft darüber geredet. Dann heißt es weiter bei Petrus, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jetzt möchte ich Ihnen einen Vers vorlesen aus Apostelgeschichte 22, aus dem Bericht von Paulus, der uns mehr reinnimmt in das, was da wirklich passiert ist. Da heißt es von Hananias bei diesem Treffen mit Paulus. Und nun, so sagt Hananias zu Paulus, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Steht da sogar. Sind Sie drin? Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Sind Sie drin im Geschehen? Hananias kommt von Gott gesandt. Paulus hat 3 Tage gefastet und konnte nichts sehen. Und dann kommt Hananias. Schlussendlich sagt er das. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Wir werden Sünden abgewaschen, indem man seinen Namen anruft, indem man sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. 1000 Mal gehört? Ist es schon passiert? Also, genauso wie im Neuen Testament beschrieben, immer wieder, scheint es auch bei Paulus gewesen zu sein. Auch im Gespräch gestern Abend, ich ging ins Büro rüber und sagte, Thomas, ich habe ein Problem. In den Kommentaren steht das so und so. Paulus hat sich auf der Reise bekehrt. Wenn ich das hier sehe, dann sieht das ganz anders aus. Ist mir ein bisschen peinlich, das zu sagen. Aber von dem, was ich in der Bibel finde, habe ich ganz stark den Eindruck, dass das eigentliche Erlebnis der Bekehrung nur an diesem Punkt gewesen sein kann. Denn wenn Hananias Paulus auffordert und sagt, was zögerst du? Lass dich taufen, ruf den Namen Gottes an, damit deine Sünden vergeben werden, dann ist das der Aufruf zur Entscheidung, in Christus das Vertrauen zu setzen und um Vergebung zu bitten. Sie können sich selbst ein Bild machen, lesen Sie es einfach nochmal durch, aber davon bin ich überzeugt. Nochmal zu dem Begriff zurück, was zögerst du? Kennen Sie das? Vielleicht von sich, in ihrer Geschichte? Gehen wir mal davon aus, dass das so stimmt, dass Paulus an diesem Punkt mit in dem Gespräch mit Hananias tatsächlich die Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat und sich bekehrt hat, wie wir sagen. Was war denn das vorher gewesen? Wie ordnen Sie das ein, was auf der Reise nach Damaskus gewesen ist? Und was waren die 3 Tage in der Dunkelheit bei Paulus? Wissen Sie was? Ich glaube, ich hätte die auch gebraucht mit der Geschichte. Da kommt einer und bringt Menschen um und dann entdeckt er, dass er das total Falsche gemacht hat. Dann sagt man nicht, ach, wenn das so ist, bitte vergib mir all meine Sünden. Ich nehme dich jetzt in mein Herz auf. Glauben Sie, dass das so war auf der Reise? Ich glaube, der Typ war zerschmettert. Das war ein stolzer Mann, so wie es aussieht, früher. Einer, der Karriere machen wollte, geistlich. Und einer, der wirklich geeifert hat. Und dieses Gebet eben wollte ich in keiner Weise lächerlich machen. Das ist genau das, was Jesus hören will. Aber es muss von Herzen kommen und wir müssen wissen, was wir damit sagen. Paulus hat nichts anderes getan später, als zu sagen, Herr Jesus hat seinen Namen angerufen. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Aber wenn Hananias noch 3 Tagen nach sagt, was zögerst du, dann habe ich den Eindruck, dass diese 3 Tage in der Dunkelheit, wo Gott ihm sozusagen Alleinsein verordnet hat und Nachdenken, dass er innerlich mit sich gekämpft hat. Was mache ich jetzt damit? Jahrelang geimpft auf eine Richtung. Und jetzt auf einmal? Der, gegen den ich gekämpft habe, ist die Lösung. Ich habe gegen den gekämpft, der auf Gottes Seite steht. Meine Frage an Sie, kennen Sie so ein Zögern? Stecken Sie vielleicht noch drin? Es gibt Phasen, wo man entdeckt hat, wer Jesus wirklich ist, aber damit ist man noch kein Christ. Ich denke, Paulus hat bei Damaskus gewusst, dass dieser Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Und er hatte gewusst, was die Leute predigten. Er hat Stephanus zugehört, als er da stand und noch geredet hat, während er steinigte. Er war wahrscheinlich dabei, als er sich verteidigte vor dem Hohen Rat. Ich weiß es nicht genau. Paulus kannte diese Geschichte. Er war gelehrt, er hat sich mit Sicherheit informiert, was die Leute da predigen, bevor er es verurteilt hatte. Wer weiß, wie oft er sie verhört hat, wer weiß, wie oft er sie gefoltert hat, um zu sagen, wo das herkommt. Keine Ahnung. Paulus hat sicherlich gerungen mit sich. Und er wusste über diese 3 Tage, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber das Wissen darum und die Frömmigkeit vorher macht mich nicht zum Christen. Und das ist was sehr Aktuelles in dieser Geschichte. Und gleichzeitig, was absolut Aktuelles, ist die Frage, warum zögerst du? Gibt es hier jemanden? Wir müssen jetzt nicht die Hand hochhalten. Sind Sie so einer von denen, die so weit sind wie Paulus nach Damaskus und vor Hananias? Jemand, der weiß, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und was er getan hat, aber mit sich kämpft und zögert, ob er das annimmt? Sind Sie vielleicht jemand, so wie ich mir das bei Paulus vorstellen könnte, und das ist Spekulation, der, aber sie liegt nahe, der nachdenkt über sein Leben, das er geführt hat und sich überlegt, ob Gott das noch vergeben kann? Das war doch massiv, was der Paulus da gemacht hat. Kann dieser Gott ihm das vergeben? Ja, er kann. Egal, was war, er kann. Und gerade, dass wir das bei Paulus so sehen, zeigt, dass Gott auch will. Mit dem Gedanken lasse ich Sie alleine für später. Der 3. Punkt ist die Berufung im Dienst. Ich lese Ihnen die Verse vor aus der Geschichte hier. Der Herr aber sprach zu Hananias, geh hin, also das war noch bei der Aufforderung Gottes zu Paulus zu gehen, geh hin, denn dieser Paulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde, halten Sie sich fest, ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Haben wir das? Der Text drunter zeigt, dass Jesus schon davon gesprochen hat, noch auf dem Weg zu Damaskus, was kommt. Da sagt er, so lesen wir in Apostelgeschichte 26, aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Gott wird ihm noch öfter Offenbarung geben. Das wird hier angedeutet. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Ihre Augen zu öffnen, sagt er dem, der gerade blind geworden ist, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Paulus dachte, diese Jünger Jesu sind in der Finsternis und er ist im Licht. Und das sagt Jesus ihm hier. Und von der Macht Satans zu Gott. Da wird Klartext geredet. Wer nicht auf Gottes Seite ist, steht auf der falschen. Das Ziel, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Entdecken Sie, was da passiert? Das Ziel Jesu mit Paulus ist nicht die Rettung von seinen Sünden allein. Eine Bekehrung, ein Christwerden bedeutet immer, dass ich mich endlich einklinken lasse von Gott in den Plan, den er für mein Leben hat. Christwerden heißt an allererster Stelle, aber nicht nur, dass ich meine Sünden weggebe, und von Gott geheiligt bin, so wie es hier steht. Gereinigt bin, sauber dastehe vor ihm. Christ werden bedeutet immer, dass ich jetzt einspure, wie die Auffahrt auf die Autobahn nehme, auf Gottes Weg mit meinem Leben. Manchmal scheint mir das unterbelichtet zu sein, wenn wir über Glauben und Bekehrung reden. Paulus hat gehört, was Jesus Christus mit ihm vorhat. Und als er die Entscheidung für Jesus Christus traf, wusste er, was ihm bevorstand. Es war ihm gesagt worden, dass er leiden wird. Er hatte Leid zugefügt, nun würde er leiden. Er hatte verfolgt, er würde verfolgt werden. Er hatte die Zeugen umgebracht, nun sollte er selbst ein Zeuge sein. Er hatte die getötet und gefangen genommen, die von Gott ausgesandt waren, und nun wurde er selbst ausgesandt. Das nenne ich Umkrempeln. Ein neues Programm. Gott gebraucht die Fähigkeiten von Paulus. Er heiligt seinen Charakter und setzt ihn auf seine Bahn und sagt, das will ich. Ein Rückblick mit einem Vers aus dem Galaterbrief. Muss ich das eben suchen. Das habe ich mir wahrscheinlich gelöscht. Also Sie können so weit weiterdenken. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Nur soweit der Satz. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Sagt ihm der Satz. Gott hatte einen Plan, der fing nicht erst an bei Damaskus, sondern Gott hatte einen Plan mit Paulus, als er geboren wurde und vorher schon. Und diese Sachen, die passiert waren, wir haben von der Souveränität Gottes gehört, die sind passiert unter dem Wissen und unter der Beobachtung Gottes. Ich weiß nicht, warum Gott das zugelassen hat, fragen Sie ihn selbst später. Aber was wir sehen, ist, dass Gott einen Plan hat für ein Leben. Und dass er vorher sagt, hör mal zu, das habe ich mit dir vor. Ich rette dich nicht nur, damit du gerettet bist, sondern ich rette dich, damit du mit mir das tust, was ich mit dir vorhabe. Gott will uns gebrauchen. Berufung zum Glauben ist immer Berufung zum Dienst. Und die Frage ist, wie das bei uns aussieht. Wir sind nicht immer gleich international wie Paulus. Aber Sie haben einen Umkreis in Ihrer Familie oder Verwandtschaft, an Ihrer Arbeitsstelle, die niemand sonst so hat. Sie haben Potenzial und Fähigkeit und von Gott Gaben bekommen, die keiner so hat wie Sie. Und Gott sagt nicht, dass wir alle das Gleiche tun sollen oder im gleichen Maße tun sollen. Sie kennen das Gleichnis von den Talenten. Vielleicht einer 1, nächste 2 und 5. Und wenn Sie das durchlesen, da sehen wir, dass Gott es um die Treue geht. Wir müssen nicht alle 5 anbringen. Er verteilt unterschiedlich. Er möchte, dass wir mit dem, was er uns gibt, treu sind. Mit den Begabungen und Fähigkeiten, die wir haben. Wie sieht's aus bei uns? Wie war Ihre Bekehrung, wenn sie schon war? Sind Sie in dem Wissen zu Jesus Christus gekommen, dass es nicht nur darum geht, die Schuld abzuladen, auch wenn das das Erste und Wichtigste ist, sondern das Leben ihm zu übereignen und ihm nachzufolgen? Könnten Sie sagen, wenn Sie gefragt werden, ich weiß, dass Gott in meinem Leben den und den Schwerpunkt gesetzt hat. Ich weiß, ich bin vielleicht noch auf der Suche, aber ich weiß, es geht in die Richtung. Gott hat mich so begabt und ich möchte, dass er das und das mit mir tut. Wir müssen keine Doktorarbeit darüber schreiben. Jetzt kriegen Sie vielleicht Angst und sagen, ja, das ist doch sowieso nur für so ein paar besondere Typen. Ist es nicht. Gott will uns gebrauchen. Ich nehme jetzt hier die Kurve. Wir haben noch den 4. Punkt. Da geht es um das Leben als Christ. Das schauen wir jetzt nicht mehr alles durch. Aber was wir sehen, Paulus, nachdem er zum Glauben gekommen war, fing er erstmal gleich an zu predigen. Kurze Erholung, dann hat er gepredigt. Dann hat er bewiesen, dass er der Christus ist, mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Er konnte den Leuten richtig sagen, wo es lang geht. Von den Schriften her vom Alten Testament. Die Leute haben sich aufgeregt. Die Folge war, dass sie ihn umbringen wollten. Genau das, was vorher mit Stephanus war. Dann ist die Flucht. Dann ist das aber nicht so, dass er mit offenen Armen empfangen wird. Oh, Paulus, du alter Verfolger, du bist jetzt einer von uns. Stellen Sie sich vor, Sie haben das durchgekämpft, was er durchgekämpft hat. Und dann kommen Sie zu den Christen und dann sehen Sie auf einmal versteinerte Gesichter. IM. Spion. Kommt er jetzt auf diese Tour? Können Sie sich das vorstellen, wie das ist? Sie sollten gerade umgebracht worden wegen der Kehrtwendung und jetzt geht's dahin. Und die, zu denen Sie gehören, wenden sich ab, weil sie Angst vor Ihnen haben. Dann kommt einer, der immer so eine ganz tolle Rolle spielt in der Apostelgeschichte, der Barnabas. Er ist ein Freund, dann später. Später mit Paulus losgezogen. Er hat mit ihm zusammen in der Gemeinde gedient, in Antiochia. Und nimmt ihn zur Seite, nimmt ihn mit, stellt ihn vor. Vielleicht brauchen sie so einen, der sie an die Hand nimmt. Bei bestimmten Leuten. Ich weiß es nicht. Und dann redet er wieder mit den Hellenisten, stritt mit denen, so ähnlich wie das Stephanus schon ergangen war. Und sie trachteten wieder, ihn umzubringen. Und jetzt kommt was beinahe Schmunzelhaftes. Vers 30, 31, das steht da nicht mehr. Als die Brüder es aber erfuhren, dass da schon wieder was im Gang war, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Und jetzt hören Sie zu. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Fast urig, oder? Der Paulus hat gepredigt und da war die Suppe am Kochen. Der war offensiv. Der hat den Leuten gezeigt, hier, guck dir das an. Das ist der Christus. Es wird ihnen durch die Schrift und die haben nur sprachlos dagestanden. Gerieten außer sich, wie wir schon öfter gelesen haben. Und dann haben die Christen gesagt, Paulus, mach mal Pause, weg mit dir. Der ist weg, jetzt haben wir Ruhe. Ich weiß nicht, ob sie so gedacht haben, aber nachdem Paulus weg war, beruhigte sich die Situation. Und Paulus ist dann nicht etwa sofort auf Missionsreise gegangen. Mindestens 14 Jahre hatte er Einarbeitungszeit. Hat Gott ihn geschult. Hat er sich in einer Gemeinde bewährt. Ich weiß nicht, ob er dann so Mitte 40 war, Ende 40, als es losging, mit dem Missionsdienst. Da haben noch einige Hoffnung hier. Es ist egal, für wie fromm du dich gehalten hast, du bist vor Gott verloren. Egal, was du vorher getan hast, Gott liebt dich und will dich retten. Egal, wer du vorher warst, Gott hat einen Plan für dich und will dich gebrauchen. Das sind Punkte, die wir lernen können zum Abschluss und zum Nachdenken. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Erst anrufen, zum Glauben kommen und, wenn sie es tun, in 2 Wochen ist Taufe.